Secrets.
Wie versprochen gibt es heute Teil 2 zu der Ermordung von Rob Reiner und seiner Ehefrau Michelle. Eine Frage aus unserer letzten Folge lässt uns einfach nicht mehr los. Nicht bei mir, nicht bei Nina und ich wette, auch nicht bei euch da draußen. Wir haben über die brutale Ermordung von Rob Reiner und seiner Frau Michelle gesprochen. Erstochen in ihrem eigenen Schlafzimmer, angeblich von ihrem Sohn Nick. Wir haben die Tatnacht rekonstruiert, die Familie beleuchtet, die Suchtgeschichte, die Anklage. Aber am Ende blieb diese eine Frage wie ein Stachel stecken. Warum zur Hölle töten Kinder ihre Eltern? Wie könnte aus Liebe, aus all den Jahren des Kämpfens und Helfens eine so unvorstellbare Gewalt werden? In der letzten Folge konnten wir das nicht wirklich beantworten, weil es dafür mehr braucht als Berichte und Zeitungsartikel. Es braucht Menschen, die sich tagtäglich mit der dunklen Seite der menschlichen Psyche auseinandersetzen. Und genau deswegen haben wir heute zwei absolute ExpertInnen und Podcasterinnen eingeladen, die uns mitnehmen in die Tiefe dessen, was in einem Menschen vorgehen müsste, damit so etwas passiert. Damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen.
Und ein ganz herzliches Willkommen an Maxi und Babsi vom Podcast Blackbox, die beiden Psychologinnen, die Woche für Woche erklären, warum wir eigentlich fühlen und denken und handeln, wie wir es tun. Maxi ist forensische Psychologin im Maßregelvollzug und Babsi Expertin für Neuropsychologie. Willkommen, ihr zwei. Sehr, sehr schön und danke, dass ihr heute hier seid.
Hello, hello. Wir freuen uns ganz dolle, dass wir hier sind.
Hi zusammen. Wir freuen uns sehr.
Ja, wir uns auch. Ich bin total gespannt auf unser Gespräch, aber bevor wir da wirklich richtig rein starten, lass uns einmal kurz recappen, was in der letzten Folge passiert ist für alle, die neu dazukommen. Beziehungsweise, wenn ihr vorher nochmal reintauchen wollt, dann hört euch gerne Folge 187 an. Zur Erinnerung, Rob Reiner, der legendäre Regisseur von Filmen wie When Harry Met Sally und Stand By Me, und seine Frau Michelle wurden am 14. Dezember 2025 in ihrem Zuhause in Los Angeles erstochen. Rob war 78, Michelle 68. Ein Paar, das 36 Jahre zusammen war. Sie waren politisch aktiv, eine scheinbar perfekte Familie. Die Tatnacht? Am Abend zuvor waren sie auf einer Party von einem Comedian, wo es zu einem Streit zwischen Rob und seinem Sohn Nick gekommen sein soll. Die Themen waren offenbar sein Drogenkonsum, seine Weigerung, sich behandeln zu lassen und die Sorge um seine psychische Stabilität. Nicks Verhalten soll auffällig gewesen sein. Er war wohl sehr nervös, angespannt und verwirrt, berichten Partygäste später. Es gibt Berichte, dass Rob einem anderen Gast gesagt hat, er habe Angst vor seinem eigenen Sohn. Und man weiß mittlerweile, Nick soll seinen Vater verabscheut haben. In den frühen Morgenstunden soll Nick ins Schlafzimmer eingedrungen sein, seine beiden Eltern mit einem Messer attackiert haben. Beide sind innerhalb von Minuten an den Stichverletzungen gestorben. Die Rede ist von zahlreichen Stich- und Schnittverletzungen, die auf einen gewaltsamen Angriff hindeuten. Mehrere Medien berichten im Anschluss, die beiden seien erstochen und ihnen seien die Kehle durchtrennt worden. Inzwischen wird auch berichtet, wie abscheulich der Killer das Ehepaar zugerichtet haben soll. Es werden von zerhackten Leichen gesprochen. Die Verwüstung wurde als Tat eines Verrückten beschrieben. Die Tochter von Rob und Michelle, Romy, fand die Leichen und rief die Polizei. Nick wurde einige Stunden später nahe der University of Southern California festgenommen. Er sitzt momentan in Haft, ist angeklagt wegen zweifachen Mordes ersten Grades mit speziellen Umständen. Und genau das könnte für ihn lebenslänglich ohne Parole bedeuten oder sogar die Todesstrafe, auch wenn die in Kalifornien sehr selten verhängt wird. Der Prozess steht ganz am Anfang. Und bevor wir das nochmal weiter angucken, gehen wir jetzt einmal nochmal rein in das Leben von Nick. Denn das war, obwohl er in so einer, ja, privilegierten Familie groß geworden ist, tatsächlich nicht ganz so geradlinig.
Nee, es ist eine sehr traurige, eine sehr lange, traurige Geschichte von einem Menschen, der sehr früh mit 15 Jahren schon in die Sucht abgerutscht ist. Nick ist heute 32, hatte über 18 Rehab-Aufenthalte, war in der Obdachlosigkeit, hatte einen Herzinfarkt durch Kokain. Und Rob und Michelle, seine Eltern, haben alles versucht, ihm zu helfen, haben sogar den Film Being Charlie zusammen produziert, um ihre inneren Konflikte oder ihre konfliktreiche Beziehung auch irgendwo zu verarbeiten. Aber die Sucht und die möglichen psychischen Probleme, wie zum Beispiel Schizophrenie, haben die Familie zerrissen. Nicks Zustand soll ganz aktuell wieder schlecht gewesen sein. Freunde berichteten, dass er zuletzt auf dem Grundstück seiner Eltern lebte, im Gästehaus, einem Ort ständiger Eskalation. Er konsumierte wieder vermehrt Drogen, vor allem Meth, schlief tagelang nicht, geriet in Wutausbrüche und zerstörte Teile des Hauses. Seine Eltern schwankten zwischen Sorge und Überforderung. Sie ließen ihn zwar immer wieder zurückkehren, wollten aber offenbar, dass er sich Hilfe sucht. Nick selbst soll zunehmend unberechenbarer gewesen sein, sich über die Schäden sogar lustig gemacht haben und mehrfach von seinen Eltern Geld gestohlen haben. Unser Fazit aus dem ersten Teil, also aus der letzten Folge, ist, dass das natürlich alles keine ganz einfache Geschichte von Gut und Böse ist. Es ist eine Tragödie um Liebe, Abhängigkeit und Eskalation. Nick wurde früher oft als Opfer seiner Sucht dargestellt und jetzt steht er als mutmaßlicher Täter da. Und genau da setzen wir heute an. Warum bringen Kinder ihre Eltern um? Und wenn da vielleicht jemand eine Antwort drauf finden kann, dann diese zwei hier, Maxi und Babsi vom Podcast Blackbox. Ihr zwei, vielen Dank, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid, euch mit uns diesem ja unvorstellbar schweren Thema sich euch da auseinanderzusetzen. Aber stellt euch doch gerne einmal für unsere Hörerin vor, was ihr genau macht.
Ich kann gerne anfangen. Mein Name ist Maxi. Wie gesagt, ich bin ganz excited, heute hier zu sein und mit euch darüber zu sprechen. Ich bin fast psychologische Psychotherapeutin. Jetzt 2026 mache ich meine Approbationsprüfung. Drück mir die Daumen. Außerdem war ich über 4 Jahre lang im Maßregelvollzug tätig als forensische Psychologin und ja, seit mittlerweile fast 5 Jahren bin ich Podcasterin mit der lieben Babsi zusammen.
Da greife ich doch direkt mal auf. Ich bin Babsi, die andere Hälfte von Blackbox, könnte man sagen. Ich habe selber auch Psychologie studiert und habe mich danach in den Bereich Neurowissenschaften bzw. Neuropsychologie weiterentwickelt, könnte man sagen, arbeite da in der Industrie. Und genau, wir machen den Podcast jetzt schon seit 5 Jahren und sprechen bei Blackbox ganz viel um das Thema Psychologie als Ganzes. Also was passiert in den Köpfen von Menschen im Alltag, aber auch in Extremsituationen. Das heißt, wir schauen uns zum einen an, am Beispiel von unterschiedlichen Kriminalfällen, was genau passiert im Kopf der Täter, was genau passiert in diesen entscheidenden Momenten, wie entwickeln sich psychische Erkrankungen, wie behandelt man sie? Weil wir früher ganz oft mit so Sachen konfrontiert waren, wie dass Leute sowas sagen wie, ja, der ist schizophren, der hat 2 unterschiedliche Persönlichkeiten. Und Maxi und ich haben uns immer angeguckt und gedacht, oh Gott, wir müssen darüber aufklären, dass mehr Leute über psychische Erkrankungen Bescheid wissen. Und genau, mittlerweile sprechen wir in unserem Podcast eben genau darüber, aber auch über die alltäglichen kleinen Dinge, die uns vielleicht alle so beschäftigen, die in der Psychologie ihren Ursprung oder ihre Erklärung finden.
Sau spannend. Ich finde das richtig gut. Und du sagst ja gerade schon mehrere Stichpunkte, die ich mir gerade aufgeschrieben habe, damit ich sie nicht vergesse. Also einmal diese Extremsituation, weil unser Fazit auch von der Folge davor war so ein bisschen, dass Nick, wenn das alles so stattgefunden hat, wie Medien berichtet haben, dass das ja eine absolute Extremsituation gewesen sein muss, wenn die Eltern so zugerichtet wurden, der dann wirklich denen die Kehle aufgeschnitten haben soll, unter wahrscheinlich Drogeneinfluss mit diesem Streit davor. Das klingt für mich als Laie schon nach der Extremsituation, wie sie eigentlich im Buche steht irgendwie, und dass der da in eine absolute Rage geraten ist. Und auch, das hatte Fredi in der letzten Folge auch erzählt, dass die Rede auch immer wieder von Schizophrenie ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass es ganz oft, dass Fredi und ich so Fälle haben, wo wir dann auch einmal eben so sagen, ah ja, wahrscheinlich irgendwie Schizophrenie, aber uns nie so wirklich, also wir können es ja gar nicht richtig erklären. Deswegen finde ich es total geil, dass ihr da jetzt als Expertin da nochmal richtig tief mit uns reintauchen könnt. Aber bevor wir da so wirklich in die Materie reingehen, wirklich diese allererste Frage, die Fredi mir auch, glaube ich, direkt, als wir recherchiert haben, war das Erste, worüber wir so privat diskutiert haben. Also was muss passieren, dass ein Kind seine eigenen Eltern umbringt? Ich habe das dann mal gegoogelt, ne? Da gibt's ja irgendwie Parasite auf Englisch, diesen Fachbegriff, also Elternmord dann auf Deutsch gesagt. Das ist ja nicht so oft, es passiert nicht so häufig, glücklicherweise. Aber wenn es passiert, dann ist es meistens irgendwie explosiv und in so einer Extremsituation. Ja, erzählt doch gerne mal, also was sind so die Gründe, was führt da überhaupt zu und wie passiert sowas?
Also ich glaube, zum einen, du hast ja gerade schon gesagt, Extremsituation, also das Stichwort Extremsituation, der Moment, in dem diese Tötung passiert. Ich würde an der Stelle noch einen Schritt zurückgehen und würde sagen, die Extremsituation beginnt schon da, wo sich die normale, in Anführungszeichen, Eltern-Kind-Beziehung verschiebt aufgrund von Drogensucht und übermäßigem Drogenkonsum. Weil von dem, was ihr berichtet habt, hat Niki ja zum Beispiel immer wieder in Entzugskliniken Zeit verbracht, war dann obdachlos, ist wieder zurück nach Hause zu seinen Eltern. Was ja in dem Alter, in dem er war, mit 18, 19 vielleicht noch normal, in Anführungszeichen, ist. Aber diese Dynamik von jemandem, der vielleicht 25 ist, der auch nicht als Kind einer normalen Familie aufwächst, auch wieder da Anführungszeichen, sondern einer sehr privilegierten, sehr prominenten Familie und der dann eben nicht sein eigenes Leben anfängt aufzubauen, sondern immer wieder in eine Klinik rutscht und dann wieder nach Hause und dann obdachlos und wieder zu seinen Eltern zurück. Das verschiebt ja allein schon da diese Beziehung zwischen Eltern und Kindern immens. Allein das Thema Sucht. Und ich würde gedanklich schon da ansetzen und sagen, schon da hat sich von dem, was ihr berichtet habt, so eine Art Extremsituation abgebildet. Weil da fängt es schon an, sich außerhalb der Norm, in Anführungszeichen außerhalb der Norm, diese Beziehung zwischen Eltern und Sohn zu entwickeln. Und da fängt es ja schon an, dass Mechanismen sich etablieren, Stichwort Abhängigkeit beispielsweise, die in diesen Beziehungen zwischen erwachsenen Kindern und Eltern eigentlich so nicht mehr vorhanden sein sollten.
Meistens sind ja gerade vor solchen, ich sag mal so, Gipfeln der Gewalt, wenn es dann eben tatsächlich zu einem Elternmord kommt, ist es ja so, dass schon mehrere, viele Eskalationen, wie Babs jetzt gerade gesagt hat, stattfinden. Und ich meine, ihr habt jetzt von einem Streit zum Beispiel berichtet, zwischen ihm und seinen Eltern, dass es immer wieder zu Konflikten kam, auch zu Sachbeschädigungen im Haushalt der Reiners. Und es ist schon so, dass man ganz oft schon beobachten kann, dass bei Fällen von Elternmord es jetzt nicht irgendwie diese eine Eskalation gibt, sondern dass immer ein Ergebnis von längeren Eskalationsprozessen ist. Also wir sagen im Podcast immer, es ist alles multifaktoriell bedingt. Mhm. Es sind alles verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen und quasi diese Eskalationen bauen gefühlt aufeinander auf, bis es dann in dieser Gewalt gipfelt, die wir dann eben dann als Elternmord zu sehen bekommen.
Also ist es im Prinzip so, dass, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass Nick einfach, das hat sich über Jahre angestaut, wahrscheinlich diese Wut, dieser Hass, diese wahrscheinlich aber auch die Wut auf sich selbst, ne, weil er ja immer wieder seine eigenen Unzulänglichkeiten irgendwie gespiegelt bekommen hat durch all das und wahrscheinlich auch durch seine Eltern. Und das, dann ist da einfach im Kopf was gesnappt und dann so vereinfacht gesagt, oder?
Ja, das weiß man jetzt vielleicht nicht ganz genau. Es könnte auch sein, dass sich über die Zeit auch Gewaltfantasien bei Nick entwickelt haben. Also grundsätzlich ist es so, dass es, wenn so ein Kind ökonomisch und emotional vielleicht auch abhängig ist von den Eltern, ne, wie wir gesagt haben, auch im Erwachsenenalter, irgendwie immer wieder in die Obdachlosigkeit rutscht, immer wieder Hilfe braucht, immer wieder in Suchtzentren zum Beispiel ist, da verliert ja, wie Babsi gesagt hat, wenn man dann 25, 26 ist, irgendwann hat man den Wunsch, den Drang nach Autonomie, nach einem selbstständigen Leben, kommt da aber nicht rein und hängt dann doch immer wieder an den Eltern. Also gerade Nick Reiner, ich könnte mir vorstellen, dass da eine ökonomische Abhängigkeit von den Eltern bestand, wenn er selbst obdachlos war, dann wieder bei seinen Eltern gewohnt hat. Dass er dann da quasi, um ein Dach über dem Kopf zu haben, muss er bei seinen Eltern sein, ist also abhängig von ihnen. Was ja gleichzeitig so dieses Streben nach Autonomie, was wir alle haben, ein Individuum zu werden, ein selbstständiges Leben zu führen, uns was Eigenes aufzubauen, das wird ja dadurch verhindert. Und es gibt grundsätzlich da Fälle, wo sich da subjektiv bei den Menschen, die da eben abhängig sind, so eine erlernte Hilflosigkeit einstellt. Also die lernen für sich subjektiv, okay, egal was ich mache, ich komme da nicht raus, ich komme nicht von meinen Eltern weg oder ich komme nicht aus der Obdachlosigkeit raus. Und diese subjektiv empfundene Sackgasse kann dazu führen, dass sich da immer mehr Feindseligkeit aufbaut, immer mehr Wut auf sich selbst, auf das Leben, vielleicht auch auf die Eltern. Und dass dann sich auch Gewaltfantasien aufbauen können über die Zeit. Ich sag ganz bewusst aufbauen können, denn natürlich wissen wir es in seinem Fall nicht. Es kann auch sein, dass es wie so eine Kurzschlussreaktion gegeben haben könnte. Da denke ich jetzt vielleicht auch an den Drogenkonsum an sich, wenn es gerade akut tatsächlich der Fall gewesen sein sollte. Das ist allerdings ein Punkt, wo ich, glaube ich, gerne an die Babsi weitergebe, denn die ist ja unsere Drogen-Neurobiologie-Expertin.
Ja, sehr gut, weil ich wollte mich jetzt auch fragen, ich finde den Aspekt gerade unglaublich spannend, weil so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, dass diese extreme Abhängigkeit der Eltern zu so einer Wut und dann ja auch zu so einem Hass führen kann auf sich selber und auch auf seine Familie, auf seine Eltern. Und dann wollte ich mich gerade fragen, dann kommen auch die Drogen hinzu und wir wissen oder wir sprechen häufig davon, dass Drogen einen verändern. Aber Babsi, vielleicht erklärst du uns nochmal wirklich, was passiert da? Inwiefern können, es ist ja ein ganz langer Drogenkonsum gewesen von ihm, also schwer abhängig, der da auch gar nicht rausgekommen ist und auch Aggressionspotenzial dadurch gezeigt hat. Also inwiefern können diese Drogen ihn charakterlich auch wirklich grundlegend verändert haben?
Also vielleicht, um das noch zu ergänzen zu dieser situativen Abhängigkeit. Also Nick hat selber ja, zumindest habe ich das auch in so ein, zwei Berichten gesehen, gesagt, dass seine Eltern ihm immer die Wahl gelassen haben, entweder gehst du in den Entzug oder du bist obdachlos. Wir lassen dich, wenn wir dich reinlassen, nur übergangsweise, damit du wieder in den Entzug gehen kannst. Und das ist ja eine sehr, sehr machtvolle Position. Zu sagen, ich entscheide darüber, ob du auf der Straße bist oder ob du in der Suchtklinik bist, aber du entscheidest nicht, was mit dir passiert. Mhm. Und in dem Moment competen die Eltern ja quasi direkt. Und ich will nicht sagen, dass die Eltern irgendwie schuld sind, versteht mich nicht falsch, aber die Eltern competen direkt mit der Drogensucht. Das heißt, sie sagen, sie versuchen mächtiger zu sein als die Drogensucht, beziehungsweise mächtiger zu sein in dem Moment und sagen ihm quasi, entweder stellst du dich gegen die Drogen oder wir lassen dich nicht mehr hier sein. Mhm. Und damit will ich nicht sagen, dass das richtig oder falsch ist, dass die Eltern das irgendwie hätten zwangsläufig anders machen müssen. Aber das löst potenziell in der Person, in dem Fall Nick, kann das ja einen immensen Druck aufbauen. Mhm. Weil Drogensucht ja nicht umsonst Sucht ist. Das ist ja keine alltägliche Entscheidung, die ich irgendwann so treffe, sondern auch auf neurologischer Ebene ist es ja, wir machen bei Blackbox unterschiedliche Folgen auch zu den Wirkungen von Drogen im Gehirn. Mhm. Von daher kann ich gar nicht allgemein sagen, das passiert allgemein bei Drogen im Gehirn, weil jede Droge anders wirkt und andere Konsequenzen hat. Ganz grundsätzlich bei vielen Drogen ist es der Fall, dass über dauerhaften Konsum Bereiche im Frontallappen, also quasi in dem Bereich direkt hinter eurer Stirn, weniger aktiv werden. Und die sind dafür zuständig, dass man zum Beispiel emotionale Kontrolle ausüben kann über eigene Affekte, über Emotionen. Also, dass man Emotionskontrolle besitzt, sitzt hinter dem Frontallappen. Maxi und ich machen uns immer ein bisschen drüber lustig, wenn man sich streitet, sagt man oft Dinge, die man gar nicht so meint. Mhm. Und der Grund dafür ist, dass in dem Moment, wo wir wütend werden, rechts und links über unseren Ohren geht die Amygdala an, die ist zuständig für Emotionen, viel für Angst, aber auch für Wut. Und wenn die Aktivität da steigt, sinkt sie häufig im Frontallappen, also direkt hinter der Stirn. Und wenn der Frontallappen zuständig ist für Emotionskontrolle und da geht die Aktivität runter, da ist quasi das Licht aus, kann man sich vorstellen. Mhm. Und dafür leuchtet meine Amygdala, also der Bereich für Emotionen, wie Scheinwerfer. Mhm. Dann sage ich eine Menge Dinge, die ich nicht sagen will, weil ich meine Emotionen nicht kontrollieren kann, weil ich mich nicht stoppen kann.
Okay, spannend.
Und bei wiederholtem, auch quasi multiplem Drogenkonsum, weil er hat ja unterschiedliche Drogen genommen, kann diese Aktivität des Frontallappens beispielsweise nachhaltig beschädigt werden. Also es kann nachhaltig dafür sorgen, dass Menschen schlechter darin werden, ihre Emotionen zu kontrollieren, sich selber zu stoppen, Dinge auch moralisch einzuordnen und zu schauen, ist das gerade ein angemessenes Verhalten, das ich zeige. Und dazu kommt natürlich bei dem Cocktail an Drogen, die er genommen hat, dass der Suchtfaktor, also dieses Craving, das viele von den Drogensüchtigen empfinden, natürlich immens stark ist. Also quasi das Gehirn selber gerät durch Drogenkonsum jeglicher Art in Ungleichgewicht. Und es ist tatsächlich bei jeder Person in einer bestimmten Range unterschiedlich, wie das Gehirn darauf reagiert. Was man ganz grundsätzlich sagen kann, ist, viele von den Menschen werden reizbarer, werden schlechter daran, ihre Emotionen zu kontrollieren, haben auch einen schlechteren Bezug zu ihren Emotionen. Das heißt, die passieren, also diese Emotionsausbrüche kommen dann manchmal auch schneller oder heftiger. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass im Gehirn diese Verbindungen nachhaltig geschädigt werden.
Also langjähriger Drogenkonsum kann Psychosen triggern und sorgt wie so eine Art Kurzschluss, kann ich mir das vorstellen. Und die Menschen handeln aus purer Verzweiflung oder nicht mehr rational?
Also das eine ja, manchen von den Menschen fällt es schwerer, ihre Emotionen zu kontrollieren, insbesondere in dem Moment, wo sie eben auf diese Substanzen genommen haben, dass es dann schwerer ist, Emotionen zu kontrollieren. Eine Psychose ist nochmal was anderes, das wäre eine drogeninduzierte Psychose an der Stelle. Das wäre quasi, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, steht bei Nick ja auch das Thema Schizophrenie im Raum. Mhm. Ja. Und da könnte man überlegen, und ich sage mit Absicht könnte, und man könnte drüber nachdenken, weil wir wissen es natürlich nicht und Ferndiagnosen sind maximal unprofessionell. Also man könnte darüber nachdenken, zu sagen, ist es eine Schizophrenie, also ist das eine psychische Erkrankung, die schon vor dem Drogenkonsum bestanden hat oder die sich entwickelt hat, unabhängig von dem Drogenkonsum, oder ist es eine drogeninduzierte Psychose, also ist es eine Symptomatik, die aufgrund des Drogenkonsums auftritt. Mhm.
Was wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, im Fall von Nick schwierig auseinanderzuhalten sein wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass da auch nicht so klare Angaben gemacht werden können. Einfach wenn der Drogenkonsum früh startet, dann ist es in der Praxis oft schwierig zu unterscheiden, was ist jetzt drogeninduziert und was ist tatsächlich eine eigenständige Erkrankung. Wir nennen das in der Psychologie, Psychiatrie Differentialdiagnose. Also quasi zu gucken, okay, die Symptome sehen aus wie diese Erkrankung, aber es könnte auch das und das sein. Und manchmal kann man das nicht so gut voneinander trennen. Das heißt, es könnte sein, dass auch in diesem Fall das gar nicht ganz konkret benannt werden kann, was aber natürlich dann für die weitere Behandlung jetzt nicht super ausschlaggebend sein würde oder auch fürs weitere Verfahren. Aber vielleicht einfach, dass wir auch einmal darüber sprechen, dass es beides sein kann und vielleicht auch diese Frage gar nicht geklärt werden kann, was genau es ist.
Hm. Ja, stelle ich mir auch schwer vor. Aber wollen wir einmal kurz, weil ihr es eben ja auch schon gesagt habt, wie würdet ihr denn, wenn ihr von Schizophrenie sprecht, was ist Schizophrenie genau? Es ist ja offensichtlich nicht das, was wir voll oft an dem Kopf haben, dieses, der Mensch hat irgendwie zwei Seiten und verhält sich irgendwie irrational, sondern wenn wir hier, wenn es wirklich das Krankheitsbild ist, was Nick hatte oder hat, was ist Schizophrenie?
Genau, also Schizophrenie ist eine, wir sagen immer, tiefgreifende psychiatrische Erkrankung, bei der Betroffene den Bezug zur Realität verlieren. Da gibt es verschiedene Symptome, die ich jetzt persönlich im psychiatrischen Kontext am häufigsten kennengelernt habe, sind akustische Halluzinationen. Menschen, die da betroffen sind, hören zum Beispiel Stimmen, die gar nicht da sind. Oder sie sehen Dinge, die nicht da sind. Ganz oft ist mir auch der paranoide Wahn begegnet, also dass Menschen davon überzeugt waren, verfolgt zu werden, Chips eingepflanzt zu bekommen, dass irgendwo überall Kameras sind, sie werden überwacht. Es kann tatsächlich auch sein, dass sie taktile Halluzinationen haben. Das bedeutet, dass sie spüren, wie jemand sie vielleicht kitzelt, obwohl da gar niemand da ist. Also wirklich, sie verlieren den Bezug zur Realität und können nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt real und was nicht. Und gleiten quasi im Laufe dieser Erkrankung immer mehr in diese wahnhafte Realität ab. Sind gleichzeitig davon überzeugt, dass sie, oder in ganz vielen Fällen davon überzeugt, dass sie nicht krank sind, denn sie können ja den Unterschied gerade in der Erstmanifestation nicht erkennen. Deswegen ist gerade so die Erkrankung Schizophrenie sehr tricky zu behandeln, wenn die Betroffenen der Meinung sind, dass sie nicht krank sind, denn dann passiert es auch oft, so wie ich es in dem forensischen Kontext kennengelernt habe, dass Medikamente abgelehnt werden, weil eben da die Überzeugung besteht, vielleicht seid sogar ihr die Bösen, ihr wollt uns irgendwelche Dinge einflößen. Also es ist eine Erkrankung, die wirklich die Betroffenen total beeinträchtigt, dazu führt, dass sie den Kontakt zu ihrem Leben verlieren. Und auch wurde auch in Studien nachgewiesen, dass es gerade im weiteren Verlauf, es gibt chronische Schizophrenie, dass das Gehirn, die Gehirnfunktion nachhaltig beeinträchtigt. Also Menschen mit einer Schizophrenie haben über längere Zeit es degenerativ. Das bedeutet, sie können sich schlechter konzentrieren. Grundsätzlich, das ist einfach, ich sag's mal so, man merkt es ihnen an, dass so Alltagsfähigkeiten immer schlechter werden, gerade wenn es unbehandelt bleibt.
Vielleicht so zur Unterscheidung zur drogeninduzierten Psychose bei der Schizophrenie ist, das ist eine psychische Erkrankung, die meistens um die, wenn sie sehr früh auftritt, irgendwo zwischen Anfang 20, eher Mitte 20 bis Mitte 30, Ende 30 auftritt. Alles nach 40 ist ungewöhnlich und alles vor 20 ist auch ungewöhnlich. Das ist halt eine Erkrankung, die auftreten kann, ohne irgendeinen zwangsläufigen Trigger. Also es kann auch passieren, dass es durch einen Todesfall oder so ausgelöst wird in der Familie, aber muss es nicht.
Und kurze Frage, woran liegt das, dass das nur diese Altersspanne ist, also dass das nach 40 zum Beispiel nicht passiert, ist das dann irgendwas im Gehirn auch wieder, oder?
Also man ist bei Schizophrenie noch nicht hundertprozentig dahinter gekommen, das ist eine von diesen Erkrankungen, die auf der einen Seite so schwergreifend und tiefgreifend sind, also es ist eine der schwersten psychischen Erkrankungen, die man haben kann. Und auf der anderen Seite ist man noch dran zu erforschen, wo kommt das eigentlich her? Verrückt. Wir haben immer noch nicht 100% rausgefunden. Es gibt Menschen mit einer paranoiden Schizophrenie, bei denen helfen bestimmte Medikamente. Und es gibt andere Patienten, die sehr ähnliche Symptome haben, bei denen die Medikamente nicht helfen. Und wir wissen immer noch nicht ganz, warum. Weil wir im Gehirn immer noch nicht ganz rausgefunden haben, wie das zustande kommt. Es gibt, das ist eine These, es gibt im Gehirn sogenannte epigenetische Einflussfaktoren, also quasi genetische Aspekte, die wir in uns tragen, die durch beispielsweise Umweltfaktoren oder auch durch Alter aktiviert und deaktiviert werden können, wie so ein Kippschalter. Und es kann sein, dass du zum Beispiel diese Veranlagung für eine paranoide Schizophrenie in dir trägst, aber dieser Schalter nie umgelegt wird, weil der entsprechende Auslöser nie auftritt. Okay. Es kann aber auch sein, dass es umgelegt wird und dann hast du eine paranoide Schizophrenie. Und der Unterschied zu einer drogeninduzierten Psychose ist eben, dass diese Erkrankung auftritt, sich häufig erstmal bemerkbar macht durch so Negativsymptomatik, also durch depressive Symptome. Und dann erst diese sogenannte Positivsymptomatik kommt, also das, was Maxi gerade beschrieben hat, das Stimmen hören, taktile Halluzinationen, vielleicht auch Wahngedanken, dieses, ich werde verfolgt, die CIA ist hinter mir her oder ich bin Jesus und ich muss die Welt retten. Und bei einer drogeninduzierten Psychose haben wir diese Negativsymptomatik nicht. Das baut sich auch nicht langsam auf, sondern in den meisten Fällen konsumiert die Person Drogen und während diese Drogen aktiv sind, hört sie Stimmen, hat Wahngedanken, ist der Meinung, sie wird verfolgt, sieht irgendwelche Dinge, die nicht da sind. Und das ist quasi der Unterschied zwischen einer Schizophrenie und einer drogeninduzierten Psychose. Aber viele Drogen oder einige Drogen können diesen Aspekt, diese Anlage für Schizophrenie auslösen, wenn ich das konsumiere. Und das macht es noch schwerer zu sagen, ist das jetzt eine drogeninduzierte Psychose, die länger anhält, die also auch nach dem Konsum noch bleibt, weil auch das kann passieren. Oder ist das eine paranoide Schizophrenie, die sich jetzt ausgeprägt hat? Denn Nick ist in dem Alter, in dem man eine paranoide Schizophrenie auch ohne Drogen entwickeln könnte. Mhm. Hat aber gleichzeitig so früh mit dem Drogenkonsum angefangen, dass es auch sein kann, dass er ohne Drogenkonsum niemals eine paranoide Schizophrenie bekommen hätte.
Ich wollte mich gerade fragen, was eure Meinung jetzt in diesem ganzen Zusammenspiel, ich fand mit den Eltern, mit den Drogen, was da vielleicht ein möglicher Auslöser sein könnte. Ist das ein Typ, oder fragen wir mal anders, ist das so ein typisches Setting, um so eine Schizophrenie in welcher Form auch immer zu entwickeln? Also sind das quasi so, das klingt so, die Voraussetzung oder gute Voraussetzung dafür, dass sowas passieren kann?
Boah, ich glaube, so klassisches Setting würde ich da jetzt nicht sagen. Mhm. Ich habe mich aber auch gerade, während du die Frage gestellt hast, gefragt, was wäre denn für mich so ein klassisches Setting? Mhm. Und das könnte ich dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Denn es ist ja gerade bei Schizophrenie, was wir bisher wissen, ist eben die Kombi. Es gibt die wahrscheinlich eine Veranlagung dafür, also es gibt eine Vulnerabilität, dass eben dieser genetische Marker da ist. Und der muss aber angeschalten werden. Und wir wissen ja nicht, ob jetzt bei einer Person eben diese Erbanlage vorhanden ist oder nicht. Von daher, wir sehen ja nur eine Psychose. Spannend. Wir sehen nur, dass da eben eine Psychose stattfindet. Von daher.
Aber dann ist ja auch das Thema Prävention mega schwierig.
Ja.
Also hätte man Nick früher helfen können? Wie kann man sowas präventiv dagegen vorgehen? Geht das überhaupt? Hätten die Eltern was anders machen müssen können? Hätte man das Ganze verhindern können?
Also ich glaube grundsätzlich, um das Ganze noch komplizierter zu machen, nicht alle Menschen, die eine paranoide Schizophrenie entwickeln, haben diesen genetischen Marker. Also auch da, es ist wirklich noch eine ziemliche Blackbox. Und der Punkt ist eben dieses Setting, wie du es gerade genannt hast, das gibt es nicht, weil es gibt auch Menschen, die leben extrem gesund, kommen aus einem vollkommen gesunden, normhaften Familienverhältnis, haben eine komplett normale Kindheit und bekommen mit 25 eine paranoide Schizophrenie einfach aus dem Nichts. Also auch das passiert. Das hat nicht zwangsläufig was mit Drogen oder mit schweren Schicksalsschlägen oder sowas zu tun. Das kann einfach passieren. Und ich glaube, an der Stelle von Nick wissen wir ja nicht. Wir wissen ja noch nicht mal, ob er überhaupt eine Psychose hatte oder eine Schizophrenie oder ob es einfach nur in Anführungszeichen die Drogen waren. Oder ob er zum Zeitpunkt der Tötung überhaupt Drogen genommen hatte. Ob er die Tötung überhaupt begangen hat, wissen wir auch noch nicht, weil der Prozess noch nicht durch ist.
Ja.
Aber grundsätzlich das Thema Prävention stellt sich ja jetzt an vielen Stellen. Also Prävention für das Thema paranoide Schizophrenie, im Zweifelsfall würde ich sagen, keine Drogen nehmen. Aber das ist auch Prävention für Suchterkrankungen, keine Drogen zu nehmen. Und ich glaube, das Wichtigste, Maxi, ergänzt gerne, wenn du das irgendwie anders siehst, aber ich glaube, das Wichtigste, was wir tun können, ist aufklären. Weil viele von diesen Situationen dadurch entstehen, dass die Menschen nicht wissen, was für eine Art von Erkrankung sie da begegnen, was die Symptome sind, was genau da passiert, was sie selber tun können. Und das sorgt natürlich zwangsläufig für Berührungsängste und für Angst, darüber zu sprechen und sich Hilfe zu suchen. Und ich glaube, das ist die beste Prävention, Aufklärung.
Und sag mal, weil wir es eben, das spukt mir die ganze Zeit noch im Kopf rum, weil du es eben gesagt hast, Babsi, dass die Eltern, je nachdem, das wurde ja mehrfach beschrieben, als die haben so Tough Love gemacht, ne? Also, dass sie gesagt haben, hier, entweder du gehst in Rehab oder du kannst halt komplett gehen. Und wir haben in der Folge davor, als wir darüber gesprochen haben, habe ich gesagt, naja, also ich kann mich da ja nur ansatzweise reinversetzen, weil ich kein Kind habe. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte ein Kind und das ist drogensüchtig, ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und wahrscheinlich ist das aus der Verzweiflung heraus, dass du einfach nur möchtest, dass das deinem Kind wieder besser geht, dass es irgendwie sich Hilfe sucht. Und so der letzte Ausweg sozusagen war, dass man den vor so eine Wahl stellt. Aber offensichtlich hat ihn das ja auch immens unter Druck gesetzt. Gibt es da überhaupt ein richtig und falsch, wie man auf sowas reagieren kann?
Also auch da Maxi ergänzt gerne, aber an sich, ich glaube, die Problematik ist, dass jede Suchterkrankung anders ist, abhängig von der Person, abhängig von dem Grund, abhängig von der Dauer der Suchterkrankung, abhängig von der Frage, ist das ein Suchtmittel oder ist das eine multiple quasi Sucht, also unterschiedliche Komponenten, unterschiedliche Drogen. Wie genau ist die Familienkonstellation? Ich glaube, es ist extrem schwer zu sagen, es gibt den einen richtigen Weg und das hätten sie anders machen müssen. Und ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, ja, das hätten sie anders machen sollen und dann wäre das nicht passiert. Das
verstehe ich. Das wollte ich auch gar nicht, also das wollte ich gar nicht hin mit meiner Frage, sondern eher so, falls es da das überhaupt gibt, wenn man jetzt, egal unter welchen Umständen, egal wie die ganzen einzelnen Momente dieser Person sind, aber trotzdem, dass wenn man ein drogenabhängiges Kind irgendwie zu Hause hat, also wie löst man das? Ne? Das wäre jetzt eher, aber wahrscheinlich kann man das gar nicht beantworten.
Also es gibt, ich denke jetzt gerade so vielleicht einen psychotherapeutischen Kontext. Ich denke da gerade, ich habe eine Patientin, die in einer ähnlichen Situation ist. Und da, ich finde es total schwierig, das zu beantworten. Auch gerade jetzt in diesem individuellen Fall. Man kann nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Wie Babsi gerade gesagt hat, das hat ja nicht nur mit der Art des Drogenkonsums zu tun, nicht nur in dem Kontext, in dem man das nimmt, sondern ja auch die Dynamik in der Familie. Also jetzt, wenn wir jetzt nochmal auf Nick gucken, da hatten wir es ja mit der Obdachlosigkeit, mit diesem Ultimatum, entweder du bist in der Obdachlosigkeit oder du gehst in eine Suchtklinik. Da sind ja auch ganz viele Emotionen wie so Scham, Kränkung, vielleicht auch Entwertung mit drin. Und das sind Emotionen, die ja über die Jahre hinweg das Potenzial haben, eine Dynamik aufzubauen, die total individuell ist für die jeweilige Familie. Von daher kann man das nicht generell sagen, das und das kann man machen und dann ist es gut. Was man vielleicht grundsätzlich sagen kann, jetzt für alle Eltern grundlegend, ist natürlich, wie Babsi vorhin gesagt hat, aufklären, ganz wichtig. Und offen sein, den Kindern zuhören, wenn die vielleicht Probleme haben. Ne, wenn am Anfang, ich meine, jeder rutscht irgendwann rein. Und da hören wir immer wieder von Geschichten, dass dann die Kinder vielleicht Sorge hatten, das den Eltern zu erzählen oder irgendwie Sorge hatten, dafür irgendwie Ärger zu bekommen. Und da ist ganz wichtig so ein offenes Miteinander und ein, hey, du kannst mir alles sagen, ich bin da für dich, ich verurteile dich nicht. Das ist so, wie wir es bisher kennengelernt haben, einer der größten Faktoren, um da wirklich gut unterstützen zu können. Gleichzeitig aber auch keine Garantie, dass es nicht passiert, natürlich.
Ja. Ich wollte nur sagen, davon, Maxi, da nehme ich auf jeden Fall ganz, ganz viel mit. Ne? Auch selber jetzt als Mama haben sich hier gerade neue Ängste bei mir freigeschaltet. Deswegen bin ich ganz ruhig. Aber das nehme ich auf jeden Fall so für mich mit. Und wir haben uns, es ist ja, witzig ist es nicht. Aber wir haben ja anfangs gesagt, dass diese Fälle, wenn Kinder ihre Eltern umbringen, total selten sind. Und jetzt haben wir in unserem Podcast 2 davon. Es ist ja schon mal passiert, auch ein ganz berühmter Fall, die Menendez-Brüder. Und da, ich weiß nicht, möchtest du kurz erzählen, was da passiert ist, dass wir dann vielleicht mal drüber sprechen können, ob es Parallelen zum Reiner-Fall gibt, weil, soweit ich weiß und noch in Erinnerung habe, Nina, das kannst du ja dann gleich sagen, war da ja, sag ich mal, ein anderer möglicher Trigger oder Auslöser.
Ja, ich mache einmal kurz nochmal so einen kleinen Recap, muss selber nochmal in meinem Gehirn gerade in die Tiefen gehen. Also die beiden Brüder Lyle und Eric haben 1989 ihre Eltern José und Kitty in dem Haus in Beverly Hills mit Schrotflinten ermordet. Da haben wir natürlich hier einmal einen Unterschied, das sind Schrotflinten. Ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich erzähle erstmal weiter zu Ende. Also ähnlich wie bei den Reiners, Kinder, in dem Fall 2, haben ihre Eltern umgebracht. Sie waren damals 21 und 18, kamen aus einer auch sehr reichen Familie. Der Vater war ein erfolgreicher Manager, sehr dominant und kontrollierend. Und nach der Tat haben die 2 dann eben erstmal ganz viel Geld ausgegeben, wurden dann verhaftet nach einem Geständnis von Eric an seinen Therapeuten. Bei den Prozessen, es gab 2, haben sie dann behauptet, aus Selbstverteidigung gehandelt zu haben, dass der Vater sie jahrelang sexuell, emotional und physisch missbraucht hat und die Mutter dabei zugesehen habe oder mitgemacht habe, also beide Fälle. Und die Staatsanwaltschaft hat damals gesagt, es sei den beiden um die Erbschaft gegangen, um 14 Millionen Dollar. Sie wurden dann zu lebenslänglich ohne die Chance, irgendwie rauszukommen, verurteilt. Und 2023 sind dann nochmal neue Hinweise ans Licht gekommen, die auf
Missbrauch hindeuten. Das war dann zum Beispiel ein Brief. Da haben wir auch drüber gesprochen in unserem Podcast und wir dachten dann so, das ist natürlich jetzt irgendwie gerade eine Parallele, weil Kinder die Eltern töten. Ich finde alleine aber schon einen krassen Unterschied, dass das eine ja offenbar mit einem Messer oder sowas war, was viel näher an den Opfern dran ist als eine Schrotflinte, wo du aus der Entfernung, ich meine, dass das beides grausam ist und absolut verwerflich, steht außer Frage. Aber ich finde alleine diese Tatwaffe macht schon einen riesen Unterschied, oder?
Aber eine Schrotflinte ist auch, finde ich, sehr brutal, ne? Also
das will ich ja gar nicht sagen. Ne? Das will ich gar nicht sagen, aber du musst diese Nähe, ich finde, also für mich ja, in meinem Kopf macht das richtig viel krass aus, ob du deinen Eltern ganz, ganz, ganz nah kommst, während du das machst, oder aus der Entfernung was abknallst, also was loslöst und dann die Person dadurch umbringst. Dass das beides absolut Horror und super brutal ist, vor allem eine fucking Schrotflinte, ne? Aber trotzdem ist es diese Nähe, die durch die Tatwaffe schon mal einen Riesenunterschied macht, meiner Meinung nach.
Ja, da haben wir auch bei uns im Podcast auch schon, ich glaube, total oft auch schon drüber gesprochen, so diese Rolle von Arten von Tötungen. Also da auch der Gedanke, dass wenn man ja jemanden ersticht, dann ist man sehr nah an dem Körper dran und man spürt ja den Akt des Tötens, man spürt das Blut, man bekommt ja das Blut ab, je nachdem wie nah man dran steht. Und man ist sehr nah dran an diesem Sterbeprozess und spürt den vielleicht sogar selbst. Also es ist was sehr Nahes. Gleichzeitig, wenn wir uns den Fall der Menendez-Brüder angucken, da ist es ja ein, also wenn man auf jemanden schießt, ist da eher was Distanzierteres dabei. Gleichzeitig bei den Schrotflinten, ich bin mir da gar nicht mehr sicher, ob wir da in unserem Podcast von Overkill vielleicht auch sogar gesprochen haben bei den Menendez-Brüdern.
Ich glaube.
Die haben ja mehrfach auf ihre Eltern geschossen und da gerade bei Schrot ist ja so, dass es ja wirklich ganz
ekelhaft.
Genau, ganz viele verschiedene Wunden ja am Körper reißt und nicht, also quasi nicht nur eine tödliche Wunde entsteht, sondern mehrere. Mhm. Also quasi mehr Verletzung entsteht, um eine Person zu töten, als nötig wäre, um diese Person zu töten. So, das in dem Sinne wäre es ja dann ein Overkill. Und ich finde auch, dass da die Art des Tötens da schon Potenzial hat, zumindest, dass man mal spekulieren kann über die Emotionen vielleicht, die der Täter auch in dem Moment hatte oder wie er diese Tat für sich verpackt hat.
Da musste ich auch gerade dran denken im Vergleich zu dem Fall heute, dass ihr ja auch berichtet habt, dass die Körper von Nicks Eltern sehr viele Stichwunden aufgewiesen haben. Also ich glaube, es ist das Wort zerhackt gefallen.
Ja, genau.
Was ja auch ein Hinweis für einen potenziellen Overkill sein kann. Also quasi für eine extreme Emotion bei der Tat. Und da ist mir übrigens noch der Gedanke gekommen, weil wir vorhin über dieses ganze Thema Schizophrenie und Psychose und sowas gesprochen haben, dass da ja auch das Nachtatverhalten interessant ist. Also ist das Nachtatverhalten, das nachdem quasi diese Tötung passiert ist, ist das logisch? Versucht die Person zu entkommen? Trifft sie logische, nachvollziehbare und sinnvolle Entscheidungen? Oder sitzt sie auf dem Fußboden mit dem Messer in der Hand und wartet, bis irgendjemand kommt, was eine total unlogische, nicht nachvollziehbare Entscheidung wäre, weil die Person dann offensichtlich, also entweder so abgebrüht ist, dass sie nichts dagegen hat, dass jemand sie einfach festnimmt, oder nicht versteht, was sie da gerade getan hat. Mhm. Das finde ich bei den beiden Fällen auffällig, weil es ja ähnlich ist. Sie sind beide vom Tatort geflohen, also beide abgehauen und sind nicht dort geblieben, haben also eine kognitiv, rational, nachvollziehbare Entscheidung getroffen. Wenn ich überlege, dass ich jemanden töten würde, dann würde ich nicht am Tatort bleiben, sondern würde versuchen, möglichst weit weg davon zu kommen, im besten Fall noch meine Spuren zu verwischen.
Spannender Aspekt. Es ist aber natürlich jetzt trotzdem, also von dem, was wir wissen, was jetzt gerade irgendwie im Raum steht, natürlich zwei völlig unterschiedliche Motive, die da im Raum stehen, ne? Also bei Nick da, was da super viel natürlich von außen durch die Drogen und so mit da ja wahrscheinlich reingespielt hat und bei den beiden Brüdern, wie man ja noch nicht hundertprozentig abschließend jetzt sagen kann, aber wenn da dieser Missbrauch stattgefunden hat, dann ist das natürlich ein ganz anderes Motiv.
Wobei ich gerade denke, der Gedanke kommt mir gerade, wenn dieser Missbrauch nicht stattgefunden hat, sind die sich gar nicht so unähnlich. Sie sind beides Kinder in wirtschaftlicher und emotionaler Abhängigkeit zu ihren Eltern. Sie wünschen sich wahrscheinlich beide Anerkennung von ihren Eltern oder zumindest das Gefühl gesehen zu werden, dass die Beziehung besser ist, als sie jetzt gerade ist. Und sind beide in diesem abhängigen Verhältnis, in dem die Eltern sehr übermächtig sind, aus unterschiedlichen Gründen. Ob das jetzt aufgrund von Drogenkonsum und Drogensucht ist und dem Ultimatum Entzugsklinik oder Obdachlosigkeit. Oder ob es ist, wenn ich euch kein Geld gebe, dann habt ihr gar nichts. Und euren Lebensstil könnt ihr im Leben nicht finanzieren, wenn ich keine Lust mehr darauf habe. Und es ist auch extrem mächtig. Beide Eltern sind sehr mächtige Eltern.
Ich finde das total spannend, dass es irgendwie, wenn wir das jetzt so echt auseinandergenommen, es immer wieder zu dieser Basis quasi zurückkommt, der Eltern-Kind-Beziehung, ne? Und ich frage mich gerade, ich meine, wie oft ist es denn so, dass die Eltern vielleicht erfolgreicher, mächtiger in Anführungsstrichen sind, mehr Geld haben, dass sie die Oberhand haben? Also wie schafft man das denn dann? Ich denke jetzt einfach mal laut, ne? Man muss quasi den Kindern mit auf den Weg geben, diese Selbstständigkeit, dass sie sich von einem lösen können. Ist das essentiell für eine gesunde, ja?
Ja. Unbedingt.
Egal, okay. Mhm.
Also ich glaube, wenn ich so an der Hand abzählen müsste, in Anführungszeichen, was so die wichtigsten Skills sind, auch Stichwort Prävention, Drogenkonsum, ist Emotionsregulation. Oh mein Gott, wir können das nicht oft genug. Maxi und ich haben im Podcast auch schon über an sich, wie kann man seine Emotionen besser regulieren, wie kann man besser mit Emotionen umgehen, darüber gesprochen, weil es so essential ist. Die meisten Menschen können Emotionen entweder unterdrücken oder aushalten oder zur Seite schieben oder sowas, aber sie können sie nicht regulieren. Ganz viele Menschen haben Probleme, gesunde Strategien zu finden, die nicht sowas heißen wie ich zünd mir eine Zigarette an oder ich box gegen die Wand oder so. Das ist keine gesunde Coping-Strategie. Also ich glaube, das ist super wichtig, seinen Kindern Emotionsregulation beizubringen und sie zu befähigen, ein eigenständiges Leben zu führen, das unabhängig von der Anerkennung der Eltern ist, unabhängig von der Aufmerksamkeit, von der finanziellen Unterstützung und den Kindern quasi die Möglichkeit zu geben, eine maximale Selbstwirksamkeitserwartung, psychologischer Fachbegriff, zu entwickeln. Also quasi ein maximales Gefühl dafür, dass sie selber in der Lage sind, ihr Leben zu kontrollieren und es erfolgreich zu meistern und Dinge zu schaffen, weil sie selber sich in der Lage sehen, dass sie mächtig und stark genug sind, ihr eigenes Leben zu gestalten.
Und das ganz unabhängig von Ruhm, Reichtum und dem ganzen Kram.
Ja, genau. Und im besten Fall unabhängig von ihren Eltern.
Wobei das ja wahrscheinlich jetzt in den meisten Fällen nicht umsetzbar ist. Und vielleicht brauchen wir keine komplette Unabhängigkeit von der Anerkennung unserer Eltern, denn das ist ja auch was, wovon wir viel ziehen können und was ja auch schön sein kann. Aber so, dass das nicht so was Existenzielles ist und nicht so was, was einen in so einem, was einem von einer Ablösung zum Beispiel abhält. Du hast jetzt gerade gesagt, dass die Kinder eben selbstständig werden können. Ablösung ist ein total wichtiger Prozess im Erwachsenwerden.
Ja.
Und was ich noch hinzufügen will, gerade Prävention, Emotionsregulation, in der Lage sein, sein Leben selbstständig aufzubauen, Grenzen setzen. Was gerade in Familien ja immer ein schwieriges Thema ist. Also ich sage jetzt immer, weil ich glaube, mir fällt gerade mich inklusive niemand ein, auch von meinen Patienten, von meinem Umfeld, niemand, wo Grenzen setzen nie irgendein Thema war. Also weil es, also vor in jeder Familie, ist immer irgendwie ein Thema, auf irgendeine Art und Weise. Von daher ist das wirklich ein Thema, was wir auch im Podcast immer wieder haben. Es ist so wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, wie man Grenzen setzt, ob man sie setzt, wer sie setzt.
Super spannend.
Ja, es ist richtig spannend. Das macht einen aber auch richtig nachdenklich, ne? Weil man dann total so merkt, was alles, was für eine Riesenverantwortung das ist, Eltern zu sein.
Ne? Ich
also
bin
was
auch gerade
machen und falsch machen kann.
Und ich freue mich, also wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, ich finde es ganz toll, dass ihr in unserem Podcast wart und uns diese total spannenden Einblicke gegeben habt. Also wirklich, ihr habt uns das, oder mir, kann ich ja nur von mir sprechen, auch mal von einer Seite beleuchtet, die mir so gar nicht in den Sinn gekommen wäre. Also wirklich hoch, hoch interessant. Ich habe total viel gelernt und habe euch wahnsinnig gespannt zugeguckt und zugehört. Ich sehe euch ja gerade und freue mich auch, weitere Folgen in eurem Podcast zu hören. Total spannend. Und dann das Wissen, was wir von euch quasi gelernt haben, in unserem Podcast anzuwenden, Nina.
Ja, und ihr kommt bitte nochmal wieder.
Ja,
also ich fand das großartig.
Gerne.
Ich möchte das ganz oft machen.
Unbedingt. Ja, unbedingt. Und vor allem, was mir auch gerade einfällt, Nina, die Girls Talk Folge ist ja wahnsinnig gut angekommen bei euch. Das Thema, wo Nina und ich einfach mal über Herzensthemen sprechen, über uns und viel privater. Und das, was ihr gerade gesagt habt, mit Grenzen setzen in der Familie und so. Also mir fällt schon wieder Themen ein für die nächste Girls Talk Runde mit einem Käffchen. Nina, ich glaube, wir müssen nochmal sprechen. Da gibt's noch einiges, was ich mit dir aufarbeiten möchte.
Oh Gott.
Aufarbeiten, finde ich gut. Vielleicht kommt ihr dann auch nochmal dazu. Das könnte auch nochmal ein Ding sein. Das finde ich super.
Ey, also ich hätte, Fredi, ich bin, danke an dich, dass du hier die Kurve gekriegt hast in unserem Timing hier, weil ich hätte jetzt, glaube ich, noch 80 Trilliarden Fragen gestellt.
Wenn euch, liebe Hörer, das auch so gut gefallen hat wie uns, dann folgt unbedingt natürlich auch dem Podcast Blackbox. Auch bei Instagram zu finden, genauso wie bei uns. Lasst uns fünf Sternchen, da ich wollte gerade sagen, ein Like. Abonniert uns. Und wenn ihr noch Fragen habt an die beiden, stellt sie, schreibt uns. Wir leiten das alles weiter. Und natürlich, wenn ihr euch sowas nochmal wünscht, Schreibt
und
uns
Themenwünsche.
Das auch.
Ja, ja, eben. Ne? Wenn ihr irgendwas habt, was wir mit den beiden besprechen können, dann haut uns das rüber. Wir freuen uns da mal riesig drüber.
Ja.
Das hilft uns ja auch. Also alles her damit, egal auf welchem Weg.
Maxi, Babsi,
toll,
danke,
dass ihr
da
wart.
Wirklich.
Ja. Vielen ganz Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
War sehr schön.
Dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Tschüss und passt auf euch auf. Ciao.
Tschüss. Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.